So, Freunde, wir melden uns zurück nach der etwas anderen Challenge. Und zwar haben wir uns beide am Wochenende die Beine ordentlich zerstört. Nicht mit 100 Burpees oder einem Hyrox, sondern mit 100 Kilometern. Also jedenfalls der Schorsch. Und ich mit meinem ersten Marathon. Wie das dazu kam, warum wir das gemacht haben und wie es uns heute geht, das erfahrt ihr in dieser Folge.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Schorsch, was sagen deine Beine, deine Waden?
Meine Waden, tatsächlich, also kurz zurück, Rolle rückwärts. Meine Beine sagen gar nicht so viel. Denen geht's gar nicht so schlecht. Also so im Ganzen. Es sind tatsächlich die Waden, ganz speziell die linke. Wir sind gerade so ein bisschen in den Friedensverhandlungen. Die linke Wade ist auf Kriegsfuß mit mir, mag mich nicht mehr und ärgert mich deswegen eigentlich immer, wenn ich aufstehe.
Ja, vielleicht hast du sie auch ein bisschen geärgert, ne, und gepiesackt. Also ich finde, die Wade hat auch ein Recht, sich zu melden, nach dem, was du mit ihr angestellt hast.
Ja, aber sie könnte sich ruhig mal an der rechten Wade orientieren. Die meckert auch nicht so.
Ja, das stimmt. Okay, alles klar.
Nein, also es war tatsächlich, ich konnte mir das ja nur vorstellen. Ich habe das ja selber nicht gesehen. Aber als wir das erste Mal aus dem Auto ausgestiegen sind, muss es, glaube ich, sehr lustig ausgesehen haben. Also wir waren auf dem Rückweg aus Fulda noch morgens schnell bei einem Bäcker und haben uns noch einen Kaffee geholt. Und ich glaube, so wie wir da ausgestiegen sind, das sah schon sehr lustig aus, weil wir beide nicht mehr grazil aus unserem Auto kamen. Muss ja. Man ja erst Beine so rausheben und dann so am Türrahmen sich hochziehen, damit man da noch hochbekommt.
Ja, ich glaube, das Skurrile an der Situation war, dass uns jemand mit zwei Krücken entgegenkam.
Ja,
und wir sind aber auch so gehumpelt. Also inzwischen geht es mir schon deutlich, deutlich besser. Aber ich glaube, du hast ja auch nochmal eine Schippe draufgetan, was jetzt die Belastung angeht. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen.
Ja, wobei ich da sagen muss, dass das wäre auch schlimmer gegangen. Also da kann man ganz anders aussehen und da habe ich dann am Samstag beim Heartbeat Ultra auch ganz andere gesehen, die viel schlimmer aussahen. Ich weiß nicht, ob es ihnen schlechter ging, aber sie sahen eben von außen schlimmer aus.
Ja, ich glaube, schlimmer geht irgendwie immer, ne? Kommt halt drauf an, wie sehr man sich dann halt wirklich bis ans Ende muskulär und auch was den ganzen Bewegungsapparat angeht, pusht. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was wir überhaupt gemacht haben oder wo wir waren.
Ja, das erklärt auch vielleicht dann gleich, warum manche Leute sich so geschunden haben. Denn wir waren beim Heartbeat Ultra Mitmach Ultramarathon in Fulda. Das ist eigentlich ein Spendenlauf der etwas anderen Art, denn er ist wirklich für alle ausgelegt. Also man kann so viele Runden laufen, wie man möchte. Jede Runde hat 6 Kilometer. Nach jeder Runde ist man im Stadion zurück, kann sich verpflegen. Und es geht von morgens 6 bis abends 20 Uhr. Um 20 Uhr kann man auf die letzte Runde gehen. Und ab 21 Uhr ist dann Feierabend. Das heißt, jeder kann auch aufstehen, wann er will, da hingehen, wann er will, aufhören, fast aufhören, wann er will, also eben halt bis 20 Uhr abends. Und das gibt halt die Möglichkeit, dass Leute, die einfach nur was für den guten Zweck tun wollen, dafür eine Runde mitspazieren können. Opa und Oma, da kann auch die ganze Familie mitgehen. Und jeder macht so das, was er kann. Es gibt eben aber auch die Möglichkeit, da insgesamt 112 Kilometer zu laufen.
Ja, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, warum 112? Theoretisch könnte man ja von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends noch mehr laufen. Mhm. Wir haben jedenfalls erlebt, dass da Leute auch schon deutlich früher ins Ziel kamen und die 112 einfach dann, also das Ziel waren sozusagen. Aber das kommt einfach daher, dass das für 112, also den Notruf in Deutschland steht. Und das lässt sich ganz gut merken. Und deshalb ja, ich glaube, das war der einzige Grund, oder?
Ja, das ist genau der Grund für diese Begrenzung. Es muss natürlich irgendwo auch ein Ende gefunden werden. Man könnte das auch zeitlich machen, da wären Leute sicher auch 120, 130, vielleicht 140 Kilometer gelaufen. Jedenfalls hätte ich es einer kleinen Handvoll zugetraut. Das erklärt schon so ein bisschen, was so hinter diesem Spendenlauf steht. Wir haben mit der Jenny, mit der Organisatorin, auch ein Podcast-Interview. Also wenn dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, das mehr interessiert, da einfach einmal reinhören. Da wird das alles auch sehr ausführlich erklärt. Aber die Sache ist halt die, da wurden Spenden gesammelt für die Fontanherzen e.V. Kinder, die oder Menschen, das sind ja nicht immer dann nur Kinder, die werden ja auch älter, werden mit einem halben Herzen geboren und dann gibt es eine Operation, die da das Herz-Kreislauf-System quasi dann in Anführungsstrichen in Ordnung bringt, also dass der Organismus überhaupt lebensfähig ist. Und da gibt es aber sehr viele Folgeerkrankungen, die einfach oftmals nicht erkannt werden, weil diese Krankheit nicht bekannt ist oder diese Fehlbildung ist nicht bekannt oder die Folgen davon sind auch nicht so bekannt. Und dann passiert es eben sehr oft, dass die Kinder mehrmals in ihrem Leben ja mit dem Notarzt oder sogar mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus müssen, weil der Zustand dann so prekär wird, dass einfach jede Sekunde zählt. Das sorgt für diese 112 Kilometer, also da ist die Bedeutung. Und mit diesem Spendenlauf soll eben oder wird Geld gesammelt, damit auch die Ärzte sich vernetzen können, dass es da ein Kompetenzzentrum gibt und dass einfach die Forschung da vorankommt, um die Folgeerkrankungen dieser Fehlbildung irgendwie abfedern zu können.
Genau, also es geht vor allem darum, Gelder für dieses interdisziplinäre Forschungszentrum zusammenzubekommen. Und der Spendenlauf hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Da wurden, glaube ich, 50.000 Euro gesammelt. Und dieses Mal waren schon deutlich mehr Teilnehmer. Ja. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch, dass da noch eine ganze Menge mehr zusammenkommt. Wir haben auch für die Fontanherzen im Zuge unseres DIY-Triathlons gesammelt. Da haben wir ja auch eigentlich immer einen guten Zweck, den wir unterstützen wollen. Und da wir eben dieses Jahr auf die Fontanherzen aufmerksam geworden sind, dachten wir, das ist doch eigentlich eine coole Sache. Da wollen wir auch uns für einsetzen. Deshalb haben wir das eben mit dem DIY gemacht und jetzt auch direkt vor Ort nochmal, indem wir da Runden gelaufen sind.
Ja, genau. Also so sind wir auch auf die Veranstaltung dann aufmerksam geworden. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht gab so das eine das andere. Ne? Also wir haben das gehört, okay, da gibt's was. Ja, ist natürlich auch toll für uns, weil wir die Leute von dem Verein kennenlernen konnten und da ein persönlicher Kontakt einfach auch sehr wertvoll ist. Das ist das eine. Wir konnten die Spende übergeben vom DIY-Triathlon. Da habt ihr tatsächlich 600 Euro zusammengespendet, die wir übergeben haben. Das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Baustein ist auf dem Weg hin, da eben die Prävention oder die Forschung voranzubringen. Dann war es für uns halt auch die Möglichkeit, sportlich noch das eine oder andere zu erleben.
Ja, genau. Es hatte irgendwie mehrere Ebenen. Einerseits durften wir uns dort ein bisschen austoben und andererseits konnten wir dort, wie gesagt, auch die gute Sache unterstützen.
Ja.
Und was das Austoben angeht, hatten wir beide uns so kleine Ziele im Kopf vorgenommen.
Ja.
Ich persönlich war mir erst lange nicht so sicher, ob ich das jetzt wirklich mache und habe ein bisschen hin und her überlegt. Aber weiß nicht, wie es für dich war, Schorsch, war es dir von Anfang an klar, du machst da die 100 Kilometer?
Nee, es war nicht so klar. Dieser Spendenmarathon ist halt auch so aufgebaut, ne, dass der Deal ist, einer läuft und die anderen spenden. Also man meldet sich da an und der Anmeldebetrag ist auch recht gering. Man meldet sich da an und dann sucht man eben Leute, die für einen spenden. Und dann kann man sagen, naja, jede Runde, die ich laufe, spendet ihren Betrag. Und wenn dann halt jemand sagt, okay, ich spende immer 5 Euro, wenn du eine Runde gelaufen bist, dann erklärt es auch zum Beispiel, warum Leute bei diesem Event so an ihre Grenzen gegangen sind, weil die halt nochmal vielleicht 5 Euro von ihrer Verwandtschaft rausleiern wollten für den guten Zweck. Und dann habe ich halt überlegt, wir wollen da auch aufmerksam drauf machen, wir wollen da auch irgendwie noch was generieren. Und dann kam halt dazu, dass ich schon lange Ja, ich weiß nicht, wie ich. Na, ich weiß schon, wie ich das beschreiben muss. Ich bin nur manchmal vorsichtig. Ich hatte schon ganz, ich sehe schon ganz lange die Mammutmärsche. Und dann ist immer 100 Kilometer Mammutmarsch und ich fand das immer spannend, aber nicht zu wandern, sondern einfach 100 Kilometer so schnell wie möglich zu absolvieren. Und ich dachte, ich kann das ein bisschen schneller als nur wandern, obwohl man ja auch sehr schnell wandern kann. Und dann bot sich halt irgendwie die Gelegenheit, diese quasi Infrastruktur mit, alle 6 Kilometer gibt es die Verpflegung. Man ist eigentlich nie weit weg. Eigentlich, glaube ich, war man auf der Strecke nie weiter als 3 Kilometer quasi vom Ziel entfernt. Wenn einem was passiert wäre oder wenn man keinen Bock mehr gehabt hätte oder sonst irgendwas, dann hätte man auch locker noch nach Hause gehen können und es wäre nie ein weiter Weg gewesen. Und dann dachte ich, ja, das ist doch eigentlich ideal. Warum nicht da? Es sind 17 Runden und die kann ich doch dann, das probiere ich einfach mal.
Ja, genau. Es ist natürlich deutlich einfacher, als sowas zu Hause zu organisieren. Da kann man natürlich auch irgendwie sich eine 6-Kilometer-Runde zurechtlegen oder auch eine 10-Kilometer-Runde, was auch immer. Aber bei uns geht es halt überall hoch und runter und dann hast du bei 10 Kilometern gleich 150 Höhenmeter oder sowas. Und das war in Fulda etwas angenehmer. Ja. Außerdem macht es auch viel mehr Spaß, in Gemeinschaft zu laufen und ich glaube, das hat sich auch im Laufe des Tages ausgezahlt.
Ja, also ich glaube, und natürlich kann man das zu Hause immer machen oder so, aber ich dachte halt im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, es gibt ja immer mehr Ultraläufe und die sind auch toll und das ist auch was mich fasziniert, aber da gibt es halt wenig Formate, die das so ermöglichen, also auch ohne Druck. Es gibt ja auch dieses Backyard-Ultra-Format, wo man eine bestimmte Distanz jede Stunde laufen muss. Das ist ähnlich, aber da hat man auch immer den Druck, okay, wenn ich jetzt nicht loslaufe, dann bin ich raus aus dem Rennen. Und das meinte ich einfach. Also dafür ist der Heartbeat Ultra eben unter den Veranstaltern oder unter den Veranstaltungen die beste Möglichkeit, das zu machen. Weil alleine zu Hause, und du hast es gerade angesprochen, da fehlen dir eben die anderen Teilnehmer und ich fand die extrem wichtig.
Mhm. Ja, also eigentlich könnte man es so zusammenfassen, es war eine sehr inklusive Veranstaltung. Ja. Jeder konnte da mitmachen, es waren sogar auch Frauen und Männer mit Kinderwagen dabei, es waren auch Menschen dabei, also ich habe eine Blinde gesehen, die hatte auf jeden Fall einen Blindenführer dabei oder jemanden, einen Guide, der ihr dann den Weg gezeigt hat. Also es waren wirklich unterschiedlichste Menschen, natürlich auch Kinder, die dann in dem Stadion ihre Runden gedreht haben. Es waren auch Kinder dabei, die selbst diese Krankheit haben beziehungsweise davon betroffen sind, für die es natürlich auch noch deutlich schwerer ist, da überhaupt eine Runde zu laufen, wenn sie halt schon nur ein halbes Herz haben.
Ja.
Genau, also so war es halt einfach eine Veranstaltung für quasi die ganze Familie oder die ganze Läuferfamilie oder alle, die da irgendwie mitmachen wollten. Und man konnte theoretisch auch einfach anfangen zu laufen und dann den Rest gehen. Wie auch immer, also es war eigentlich alles komplett offen und wurde niemand irgendwie dafür verurteilt oder so, sondern eigentlich wurden alle gefeiert dafür, dass sie ja dort ein Zeichen setzen für die Fontanherzen. Und ja, da war jeder irgendwie quasi so ein kleiner Held, ganz egal, was er dann am Ende abgeliefert hat. Ne? Also wir als Sportler sind ja da immer so ein bisschen kompetitiver unterwegs und vergleichen uns oft und sehen dann, der läuft aber so weit und der läuft aber so schnell. Das war eigentlich zweitrangig an der Stelle.
Ja, wir kommen aber nachher nochmal auf genau diesen Punkt. Also die Stimmung an, auf und neben der Strecke. Wir wollen zuerst mal noch über die Vorbereitung sprechen, die natürlich jetzt mit der Vorgeschichte, auch wie wir auf diesen Lauf aufmerksam geworden sind, doch etwas anders abgelaufen ist, als wir das normalerweise machen. Wir sind ja immer große Fans, auch als Trainer, immer Befürworter von einer guten Vorbereitung, einer Saisonplanung und das Ganze, sagen wir mal, mit Vernunft zu machen. Deswegen ist diese Veranstaltung heute nicht unsere Lieblingsveranstaltung mit dem besten Vorbildcharakter. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte 3 Wochen Vorbereitungszeit, weil wir waren ja noch in Spanien beim S-Grail und da war halt Fahrradfahren auch nochmal gar nicht so unwichtig. Das heißt, rein aufs Laufen konnte ich mich so erst ab Anfang November konzentrieren.
Ja, und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann wir das Interview mit der Jenny geführt haben, aber das muss irgendwann so Anfang, Mitte Oktober gewesen sein, glaube ich noch. Mhm. Und ja, da ging's, geisterte es uns schon im Kopf rum, ja, was machen wir denn, wenn wir da zu dem Heartbeat Ultra fahren? So, was uns halt auch irgendwie herausfordert. Und ja, da waren irgendwie nur so zwei Zahlen, glaube ich, bei mir und bei dir, die in Frage kamen, ne? Also
ja.
Bei mir, ich habe ja schon oft drüber gesprochen, dass ich noch nie einen Marathon gelaufen bin und ja, irgendwie gehört das scheinbar in dieser Community dazu. Ich persönlich hatte da nie so das Bedürfnis, das unbedingt machen zu müssen, weil mir einfach die kurzen Sachen auch extrem viel Spaß machen und ich finde, dass man sich da auch sehr, sehr gut verbessern kann und ja, irgendwie bestand da nicht so unbedingt der Reiz. Aber ich dachte, ja komm, jetzt, das ist vielleicht mal eine Gelegenheit ohne Druck. Da geht es nicht drum, wie schnell ich bin oder was sowieso mit den Pausen zwischendrin, wenn man nach 6 Kilometern halt sich verpflegt, dann zählt ja eh auch die Uhr weiter und dann ist es auch egal. Ja, deshalb dachte ich, ist es eine machbare Distanz, auch wenn ich bisher eigentlich eher so auf Halbmarathon-Distanz unterwegs war und auch noch nie mehr als 25 Kilometer gelaufen bin.
Ja, das gut, dass du das sagst, ein nettes Stichwort. Denn das war die längste Distanz in unserer Vorbereitung auf den Heartbeat Ultramarathon.
Ja, Tatsache. Ja.
Gemeinsam und auf einer 6-Kilometer-Runde.
Ja, interessanterweise hatten wir da echt eine ganz coole Strecke gefunden, die dem mehr oder weniger entsprach. Nur die Höhenmeter haben nicht gestimmt. Also.
Ja, das stimmt. Es waren natürlich mehr Höhenmeter bei uns als in Fulda.
Genau.
Aber und das härtet einen ja ab. Wenn es vorher schwerer ist, ist es immer besser.
Ja, das denke ich auch immer. Lieber im Training ein bisschen schlimmere Bedingungen, am besten ganz viel Gegenwind oder super kalt oder keine Beides. Ahnung was. Am liebsten, also natürlich sollte man sich trotzdem vorher verpflegen und man muss jetzt nicht irgendwie am Tag, bevor man den Long Run macht, auch noch Beintraining machen. Also empfehle ich jedenfalls nicht unbedingt.
Ja.
Aber wenn man das dann macht, dann weiß man, okay, selbst mit schweren Beinen kann ich 25 Kilometer laufen, dann schaffe ich auch 30 und ja, der Rest wird dann ohne Höhenmeter und mit vielleicht ein bisschen Carboloading vorher und Stimmung auf der Strecke auch noch irgendwie gehen.
Ja, nur die Rechnung, welche zusätzlichen Dinge nochmal 5 Kilometer rausbringen. Also Entspannung in der Woche vor dem Lauf bringt mir 5 extra Kilometer, bessere Verpflegung 5 extra Kilometer. Was war das?
Keine Höhenmeter.
Keine Höhenmeter, 5 Kilometer. Und dann, wenn man von 25, dann ist man schon bei 40. Und dann sind nur noch 2 Kilometer. Und dann hat man es ja eigentlich schon geschafft, ne?
Ja, also gut, das ist halt wieder Runner's Math. Man legt sich das im Kopf immer so schön zurecht und man lügt sich da auch so ein bisschen in die Tasche, dass das alles ganz easy wird. Man hofft natürlich, dass es irgendwie lange genug gut geht und dann, wenn es nicht mehr so easy ist, dann muss man sich halt irgendwie ein bisschen durchbeißen.
Ja.
Aber klar, ich habe jetzt natürlich auch schon längere Jahre Lauf- und Triathlon-Training hinter mir. Das heißt, allein vom Herz-Kreislauf-System ist es eigentlich kein Problem. Auch muskulär sollte es eigentlich nicht so dramatisch sein, selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie das proper Marathon-Training gemacht habe, was man halt so macht. Aber ja, was mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, war eigentlich die Schienbeinproblematik. So, wo ich aber dann am Anfang der Woche auch nochmal so eine Gewissheit bekommen habe, dass es jetzt keine Überlastungserscheinung ist, sondern eigentlich an anderen Punkten liegt. Und dementsprechend habe ich gesagt, ach, so what, ich setze jetzt alles auf diese Karte und das wird schon. Nur zwischen 48 und 100 Kilometern ist ja doch nochmal ein ganz schön großer Abstand. Und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen berichten, wie du dir das zurechtgelegt hast, Josh.
42 Kilometer.
42, nicht, wie komme ich auf 48? Entschuldigung.
Ja, aber das ist ja auch so eine Sache. Ich hätte mich gefreut, wenn es 48 Kilometer gewesen wären.
Ja.
Ja, da würde ich eigentlich gerne lieber erst irgendwie so bei der mentalen Einstellung drüber sprechen. Das ist halt nicht so einfach, ne, sich das irgendwie zurechtzulegen. Ich hab natürlich ähnlich gerechnet wie Lotta. Aber ja, da gab es auch so ein paar Unwägbarkeiten. Vielleicht sollten wir erst kurz den Tag selbst beschreiben, weil den hatten wir uns ja auch irgendwie gemeinsam so ein bisschen eingeteilt.
Mhm.
Wir haben das Ganze natürlich auch videotechnisch begleitet. Das heißt, es wird auch ein YouTube-Video dazu geben. das eigentlich gerade schon direkt in Arbeit ist. Und da braucht es natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen den Fahrplan. Dann haben wir uns halt überlegt, wie können wir das am besten aufteilen, dass A, wir genau das machen können und B, ich versuchen kann, die 100 Kilometer zu laufen und Lotta eben ihren Marathon da absolvieren kann. Und dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass Lotta so in der Mitte irgendwo mitläuft. Ich glaube, wir hatten am Anfang irgendwie, dass ich 4 Runden alleine laufe, dann kommst du mit dazu und dann laufe ich den Rest alleine dann am Ende. Und mir war es dann aber irgendwie lieber, dass du schon nach 3 Runden einsteigst, was dann aus meiner Sicht auch ganz gut funktioniert hat, ne?
Ja, also für mich war es so okay. Du hast, glaube ich, dich erstmal so ein bisschen eingelaufen. Zur Pace und so weiter können wir vielleicht noch kommen.
Ja, zu den Daten.
Aber ich wollte eigentlich sowieso quasi immer bereitstehen, weil ich wusste, das wird ein langer Tag für dich. Und mir war natürlich wichtig, das Ganze irgendwie videografisch festzuhalten quasi.
Ja. Du hast es ja auch wunderbar bei Instagram begleitet. Also da hast du auch ganz großartige Arbeit geleistet und unsere Community immer auf dem Laufenden gehalten, wo ich oder wo wir gerade sind.
Tja, das ist halt, gehört zu meinem Job.
Ja,
ich habe es natürlich auch gerne gemacht. Und mir war es dann eigentlich egal, steige ich bei Runde 3 oder bei Runde 4 ein. Das musst du entscheiden, was dir einfach auch mental entgegenkommt. So.
Ja.
Und klar wusste ich, mein Marathon wird auch nicht so ganz ohne. Aber ich wollte dich auf keinen Fall behindern. So.
Ja.
Sondern wollte das eben auch nutzen, um dich da ein bisschen zu unterstützen.
Ja, und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben es schon erwähnt, man konnte von 6 Uhr morgens an laufen. Und irgendwie habe ich die irrige Annahme gehabt, dass, ich meine, man kann den ganzen Tag, wer ist denn da morgens um 6 schon da und läuft da los? So, und der andere Teil sagte, ja, ist doch eigentlich toll, wenn man mal eine Veranstaltung hat, wo man nicht pünktlich zum Startschuss da sein muss. Das heißt, wenn wir morgens, ich muss mir jetzt nicht super Stress machen, um pünktlich um 6 da zu sein, sondern dann kann ich lieber gucken, was muss ich noch alles organisieren, haben wir alles, ist alles bereit und dann bin ich den Tag über quasi gut versorgt. So, und so haben wir das dann auch gemacht. Unsere Unterkunft war sehr nah am Stadion. Dann sind wir da hingefahren und als wir kurz vorm Stadion waren, kam uns Lotta, meinte so mindestens 50 Läuferinnen und Läufer entgegen, alle mit Stirnlampen und es gab so Leuchtherzen, die man sich so an die Kleidung oder an den Rucksack machen konnte. Und dann blinkerten die da wild vor sich hin und waren total motiviert und sind, also das war gerade dann der Start, den wir natürlich direkt verpasst haben. Aber ja, so fing der Tag eigentlich dann an, ne?
Ja, genau. Also eigentlich super motivierend und klar, wir hätten die halbe Stunde vielleicht doch noch mal eher aufstehen sollen oder so. Wobei wir sind, glaube ich, schon 4:30 oder sowas aufgestanden. Ja, also nächstes Mal wissen wir Bescheid.
Ja.
Du bist dann quasi alleine auf die Strecke gegangen und es war ja auch noch dunkel, logischerweise. Und es war auch echt kalt. Also ich hatte auch irgendwie doppelt und dreifach Schichten übereinander noch über den Laufklamotten, um erstmal die Zeit durchzuhalten, bis du wiederkommst.
Ich fand aber tatsächlich, am Freitagabend war es kälter für mich. Mhm. Und als wir am Samstagmorgen aus der Wohnung raus sind, dachte ich, es ist gar nicht so kalt, wie ich erwartet habe. Aber ich hatte auch Unterhemd, Langarm, Kurzarm, Jacke und dann noch einen Pulli drüber und 2 Hosen an, also eine Jogginghose über der Laufhose. Und dann war es aber, kurz vorm Start war es schon kühl.
Genau, dann hast du natürlich die Jogginghose und die Thermosachen ausgezogen.
Ja.
Und musstest dich erstmal warm laufen, wie das halt so ist, ne? Aber es ist immer nicht so einfach einzuschätzen, so wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Ja. Es waren auch Leute da, die sind mit kurzer Hose gelaufen, wo ich auch dachte, also normalerweise bin ich ja immer so die Kandidatin, die bis 5 Grad oder so noch kurze Hose trägt, aber das wäre mir dann an dem Tag tatsächlich auch ein bisschen too much gewesen. Wenn man ja dann auch nicht weiß, wie reagiert der Körper so nach Kilometer 36 zum Beispiel.
Ja, natürlich. Und man will dann vielleicht, gerade wenn man so für sich selber eine neue Spitzenleistung aufstellt, möchte man halt auch nicht unbedingt zwischendrin viel sich umziehen müssen oder sonst irgendwie da Nachteile haben. Da ist man schon froh, wenn man am besten am Tag davor die Kleiderwahl trifft und dann sich darum nicht mehr kümmern muss.
Ja, genau. Also eher praktisch, nicht unbedingt wunderschön.
Ja.
Es gab auch Leute, die sahen toll aus, die hatten Tütü an und es waren auch ein paar Kostüme, glaube ich, unterwegs oder auf jeden Fall interessante Kopfbedeckungen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin dann die erste Runde um 6:30 ungefähr los, dem großen Tross hinterher. Das war nicht ganz so praktisch, weil morgens in der Früh, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber jedenfalls dort an der Strecke, war morgens in der Früh viel Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Interessanterweise war sie abends dann an, morgens war sie eben nicht an und da war es gar nicht so einfach, die erste Runde zu finden, weil ich natürlich dachte, ah, sind so eh Leute da, ich muss mir das nicht auf die Uhr ziehen und es war eigentlich dann auch gut, dass ich es nicht auf der Uhr hatte als Navigation, aber das war ein bisschen tricky. Nach der ersten Hälfte sind mir dann schon Leute wieder entgegengekommen, dann wusste ich auch, wie ich laufen muss, aber da war es auch noch glatt und wirklich dunkel. Hat sich aber dann mit Runde 2 schon gegeben, dann wurde es heller und dann kannte ich natürlich auch die Strecke schon so ein bisschen. Mit Runde 3 habe ich dann auch alles an der Strecke gesehen und war dann nach 18 Kilometern eigentlich warm, würde ich sagen. Ich habe da aber dann, und wir kommen gleich noch auf die Verpflegung, habe da aber dann schon immer in den quasi im Stadion wieder bei einer Verpflegung tatsächlich auch Tee getrunken, weil ich einfach warm bleiben wollte. Und das ist eine gute Idee, also warme Flüssigkeit zu sich zu nehmen, das hilft extrem. Nach Kilometer 18 habe ich mich dann darüber gefreut, dass ich Lotta mitnehmen konnte.
Ja, genau. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefreut. Also so in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich auch gedacht, das wird cool. Und es war ja auch cool. Du hast mir dann quasi den Weg gezeigt und erstmal alles easy. Ich habe versucht, so ein bisschen meinen Rhythmus zu finden. Lieber nicht gleich zu schnell loslaufen. Das ist ja oftmals so ein typisches Problem bei so Laufveranstaltungen. Aber wenn man eben nicht gemeinsam mit allen startet, dann hat man auch nicht so die Versuchung oder kommt man nicht so in Versuchung, dann erstmal eine halbe Minute schneller zu laufen, als man eigentlich kann oder als man halt durchhalten kann. So. Natürlich wird man im Laufe der Zeit schon irgendwie ein bisschen langsamer, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. So.
Ja.
Genau. Was soll ich sagen? Wir hatten uns vorher auch abgesprochen, dass wir auf jeden Fall die Verpflegungsstationen immer mitnehmen. Also ursprünglich hatte ich gedacht, ich laufe diesen Marathon halt durch. Wäre irgendwie für mich ein ganz cooler Ansporn gewesen, aber auf der anderen Seite wäre es auch blöd gewesen, wenn dann der Hunderter von dir, Schorsch, darunter gelitten hätte, dass du zwischendrin nicht die Gelegenheit hättest, was zu trinken, was zu essen, dich aufzuwärmen und so weiter.
Ja.
Also deshalb habe ich gesagt, okay, kann ich immer noch mal wann anders machen. Jetzt geht es erstmal darum, dass du das schaffst. Und wenn ich 42,195 Kilometer dann am Ende gerannt bin und zwischendrin halt mal gestanden habe, ja, dann ist das für mich auch okay. So,
ja.
Und deshalb haben wir dann eben immer kurz diesen Stopp gemacht im Stadion und auch zwischendrin mal eine Pinkelpause, das musste auch sein.
Ja, und es ging auch immer ganz gut, gab ja alles, die komplette Infrastruktur war ja auch da.
Genau.
Plus auf den Toiletten war es warm.
Ja, und zumindest im Vergleich zu draußen, wo recht starker Wind gepustet hat. Ja, was gibt es eigentlich zu sagen? Ich würde sagen, wir sind halt einfach 7 Runden gelaufen und ich habe versucht, so die ersten 2, 3, 4 Runden erstmal noch nichts zu spüren. Hat man ja natürlich nicht immer so in der Hand. Manchmal zieht dann irgendwie doch mal die linke Pobacke oder irgendwas, aber das verzieht sich auch wieder. Und eigentlich war die Stimmung, soweit ich weiß, also bei mir ganz gut.
Ja, ich habe hinterher gehört, ich habe manchmal zu viel gesprochen.
Also ja, das ist ja immer das Problem.
Wir sind eine Zeit lang wirklich auch sehr ruhig nebeneinander gelaufen. Ich hatte dann vielleicht auch nicht so die Lust, ständig zu reden, aber ich habe natürlich mit dem, was auf mich noch gewartet hat, schon versucht, meine Stimmung extrem positiv und hoch zu halten. Und ich glaube, ich habe mehr geredet, als du geredet hättest oder es gab dann mehr, vielleicht auch Monolog, als dir lieb war, aber mir hat es gut getan.
Ja, du hast zwischendrin sogar gesungen.
Oh ja, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe auch immer ganz viele Leute gegrüßt. Und ich habe wirklich versucht, alles Positive mitzunehmen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Und ich muss jetzt aber auch als Beobachter neben dir bei deinem ersten Marathon sagen, dass diese Rechnung, diese Strategie, die du dir aufgebaut hast, die du dir zurechtgelegt hast, die hat auch wirklich genauso funktioniert. Ich habe tatsächlich erst bei Kilometer 40 wahrgenommen, dass es wirklich richtig schwer für dich ist. Ich weiß es ja selber, ne? Marathon ist halt auch nicht einfach und auch wenn ich jetzt mehr gelaufen bin, das ist eine Distanz, da wird es am Ende oft schwer. Und dann sagte Lotta aber so ziemlich genau bei Kilometer 40, sie könnte jetzt nicht mehr richtig laufen, sondern nur noch Tippelschritte machen.
Hast du große Ziele für die nächste Saison und suchst noch die passende Motivation für den Einstieg ins Training? Dann haben wir bei Mission Triathlon mit dem Season Kickoff genau das Richtige für dich. Gemeinsam starten wir mit einem strukturierten Plan ins neue Jahr und legen so den Grundstein für eine tolle Saison. Schau also unbedingt gleich auf season-kickoff.de vorbei und trag dich in die Warteliste ein. Wir freuen uns auf dich.
Ja, also davor ist natürlich schon ein bisschen was anderes passiert. Also ich habe schon bei Runde 5, das war ja dann quasi von Kilometer 24 bis 30, gedacht, okay, jetzt ist Neuland. Diese Distanz bin ich noch nie gelaufen. Da kann ich jetzt wirklich nicht viel drüber sagen, wie sich das anfühlt.
Stimmt, da bist du mit jedem Schritt weiter gelaufen als jemals zuvor.
Genau, und du bist quasi, glaube ich, dann, du hast dann die 55 Kilometer überschritten, die ja bis dahin dein längster Lauf waren, richtig?
Ja, ich glaube, das war erst in Runde 6 oder so, aber ungefähr
derselbe
Zeitraum. Wie auch
immer, also irgendwie so in dem Dreh und genau, dann habe ich schon gemerkt, okay, rechtes Schienbein, das ist Standard, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Und ein bisschen das linke Knie hat dann auch angefangen zu mucken. Und das war beim letzten Longrun tatsächlich auch schon so. Also ja, bisschen mehr Krafttraining vielleicht nächstes Mal im Vorfeld. Und sowieso, also diese langen Distanzen mal gelaufen zu sein, macht, glaube ich, schon absolut Sinn. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man das muskulär wegsteckt und dass der Puls nicht explodiert, sondern dass eben auch die Sehnen, Bänder und Gelenke eine Zeit haben, sich daran anzupassen. Naja, so ist es halt. Aber ja, ich glaube, bis Kilometer 36 ungefähr, das war dann Runde 6, habe ich halt einfach mich nur darauf konzentriert, nicht zu schnell zu laufen, nicht warm zu laufen. Also ich habe dann auch meine Handschuhe zwischendrin immer wieder ausgezogen, mal die Jacke ein bisschen aufgemacht, mein Stirnband abgenommen und das dann nach 200 Metern wieder aufgesetzt. Also irgendwie so habe ich ein bisschen mit der Thermoregulation rumgespielt und ansonsten halt drauf geguckt, dass ich meine Gels und meine Flüssigkeit zu mir nehme, weil das war halt auch wichtig, um bis zum Schluss durchzuhalten. Und ja, dann auf der letzten Runde war es schon anstrengender, vor allem die Beine zu heben.
Ja.
Obwohl es da ja eigentlich gar keine Höhenmeter gab. Es gab irgendwie eine kleine Kuhle, so eine Senke, wo man einmal runter und wieder hoch musste und eine kleine Brücke oder zwei Brücken. Und da habe ich es dann schon gemerkt. Und dann dachte ich, okay, krass, also das macht doch irgendwie was mit dem Körper. Und es hat sich für mich sehr langsam angefühlt, aber es war immer noch irgendwie 6,45er Pace oder sowas. Dann jetzt die letzten Kilometerchen. Davor war es eher so 6,15, relativ konstant.
Ja, auch viel schneller als eigentlich gedacht. Also waren wir beide, glaube ich, überrascht. Ich war die ersten drei Runden auch schneller unterwegs. Das ist auch schön, dass du vorhin gesagt hast, man lässt sich am Anfang immer so mitreißen. Meine schnellste Runde war natürlich die erste Runde.
Hätte ich dir sagen können.
Die anderen 99 Runden, nicht die erste Runde war die schnellste Runde, der erste Kilometer war der schnellste. Die ganzen 99 Kilometer, es waren ja die anderen 102 Kilometer, waren alle langsamer. Aber quasi die ersten drei Runden ohne dich schon recht fix gelaufen, so 6,5 oder so. Und wir sind dann zusammen auch wirklich sehr gut vorangekommen. Wir hatten irgendwie gedacht, wir machen das wirklich ganz entspannt und laufen irgendwie so eine 6,30. Was ja einfach auch wichtig ist, weil wenn einem die Energie ausgeht, dann ist halt vorbei.
Ja, und genau. Also in dem Fall bei dir kam es halt darauf an, dass du auf jeden Fall möglichst noch relativ viel von deinem Fettstoffwechsel mitnimmst. Und natürlich trotzdem zusätzlich verpflegst. Und bei mir, ja, ich kenne halt auch meine Grundlagen-Pace und weiß, wann mein Puls eben zu hoch ist. Und das wollte ich eben nicht unbedingt riskieren, beziehungsweise so lange wie möglich hinauszögern. Aber wenn ich mir die Pulskurve angucke, dann sieht man eigentlich nur, das war immer Plateau, dann gab es einen kurzen Abfall immer in der Verpflegungsstation und dann war wieder Plateau, aber halt überhaupt nicht hochintensiv, das war alles Zone 2.
Ja, aber so war es ja eigentlich auch geplant und trotzdem waren wir schneller unterwegs und auch was, ich zeige gleich nochmal die Daten für meinen Lauf, das hat eigentlich recht gut funktioniert, also da war ich echt positiv überrascht. Mhm. Und ich fand auch, dass du deine letzten 2 Kilometer noch richtig gut gemeistert hast. Es ging ja auch nicht um Zeit. Es war jetzt nicht so, dass da auch extrem viel Publikum war. Also wenn man das jetzt vergleicht mit, wenn du das bei einem großen Marathon gelaufen wärst, wo am Ende die Leute noch gejubelt hätten und du hättest vielleicht nur einen Zielsprint gemacht oder so. Also du hast es schon echt solide zu Ende gebracht. Was die Zeit angeht, würde das bei dir sogar noch schneller gehen, glaube ich.
Ja, schneller geht's auch irgendwie immer, ne? Und vor allem die Uhr spuckt einem dann gleich direkt hinterher auch wieder eine tolle neue Marathon-Bestzeit aus. Gut, das macht sie ja sowieso, ganz egal, ob man jemals irgendwann Marathon gelaufen ist. Das macht sie ja schon, wenn man 5 Kilometer gelaufen ist. Laut meiner Uhr hätte ich auch noch fast 30 Minuten schneller sein können.
Ja, da bin ich mir auch sicher.
Aber ja, was soll's. Ich finde, man muss auch irgendwie ein bisschen Puffer haben. Und gerade wenn man auch beim ersten Wettkampf dieser Art sich dann schon so einen Druck macht, dann kann man es auch nicht genießen. Und darum ging es ja auch gar nicht. Also ich finde, das ist dann irgendwie auch idiotisch, wenn man sich dann da total abschießt. Ich habe auch noch einen Job und will jetzt nicht die ganze Woche ausgenockt sein. Und dementsprechend, ja, ist es halt wichtig, dann das irgendwie kontrolliert zu Ende zu bringen.
Ja.
Das erste Mal ist sowieso immer eine Bestzeit.
Ja, zum Glück, so ist es. Und Lottas Zieleinlauf beim Marathon bedeutete für mich Mittagspause. So war das geplant. Eigentlich hatten wir Maultaschen dabei, aber es gab dann bei dem wunderbaren Läuferbuffet, das echt wirklich immer gut ausgestattet war. Es war zur Mittagszeit, als natürlich die meisten Leute auch da waren, da war es ein bisschen tricky, das zu kriegen, was man selber gebraucht hat, weil halt viele Leute da waren und die Helfers waren ja alles Ehrenamtliche die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall, als ich dann mit Lotta da quasi den Marathon zu Ende gelaufen bin, waren noch Nudeln da mit Tomatensauce und dann habe ich tatsächlich Nudeln mit Tomatensauce genommen. Das war sehr lecker. Das war auch für mich dann so ein Meilenstein, weil ich hatte dann schon Kilometer 60. Das heißt, ich habe mit Lotta 50 geschafft und war dann schon auf dem Rückweg und hatte dann nur noch 40 Kilometer vor mir.
Ja, nur noch. Ja. Also eigentlich bist du ja dann nochmal einen ganzen Marathon gelaufen. Weil
fast. Nee, ich bin noch einen ganzen Marathon gelaufen.
Ja, dann hinterher kommen ja immer ein paar Meterchen mehr dazu. Oder das hat sich dann so geläppert, wenn man da mal ein paar Schritte abseits des Weges gelaufen ist oder irgendwie so.
Die Sache ist auch, 17 Runden haben halt 102 Kilometer. Das heißt, ich habe nicht ganz 100 Kilometer gemacht, sondern es waren letztendlich dann mehr als 102, weil ich auch noch, die Lotta gesagt hat, hin und her gelaufen bin. Das heißt, mit Kilometer 60 hatte ich noch, jetzt wissen wir es im Nachhinein, über 43 Kilometer vor mir, also noch einen Marathon.
Mhm. Ja, genau. Und da hatte ich auch so ein bisschen meine größte Sorge. Natürlich war ich super erleichtert und froh, dann endlich wenigstens diesen Marathon da geschafft zu haben und mich dann verpflegen zu können und duschen und so weiter. Aber ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie es dir wohl geht, weil ich glaube, das ist schon irgendwie so ein stimmungstechnischer Dämpfer, wenn man erst 7 Runden mit jemandem gelaufen ist und dann ist er plötzlich nicht mehr da, selbst wenn derjenige nicht so viel reden möchte, wie man gerne will. Ja, ich kenne das ja, dass es nicht immer so einfach ist mit den Longruns. Deshalb habe ich nur gehofft, dass du da durchhältst.
Ja, es war tatsächlich auch für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wie wird es jetzt, da alleine wieder loszulaufen? Das ist ja nicht so schön. Aber ja, ich hatte ja, und das ist ja auch so eine Sache, kommen wir gleich, was das Mentale angeht, nochmal drauf. Ich hatte nur noch 7 Runden, so verrückt, wie sich das anhört. Ich habe das zwischendrin auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was meine Uhr mir so sagt. Ich meine, wenn dann auf der Uhr irgendwie 62 oder 75 Kilometer stehen, das ist einfach, also ich konnte das nicht begreifen. Ich kann das bis heute nicht begreifen. Aber ich hatte dann eben nur noch 7 Runden. Ich habe gedacht, jetzt laufe ich mal eine, dann habe ich schon 66. Und so habe ich mich halt dann entlang gehangelt. Es war eine gute Zeit eigentlich. Es kam tatsächlich auch ein bisschen die Sonne raus dann mittags und es war nicht mehr ganz so kalt. Hat vielleicht 4 Grad gehabt, vielleicht hat es auch 5 Grad gehabt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe auch bewusst alle möglichen so Sachen ausgeblendet. Ich wollte nicht wissen, wie viel Uhr es ist oder sonst irgendwas. Dann bin ich halt munter da weiter Runden gelaufen, habe mich in jeder Pause quasi ein bisschen verpflegt und dann wurde es mit jeder Runde und mit jedem Kilometer immer einfacher und ich war dann auch immer sicherer, dass ich das schaffe. Ich habe letztendlich, das sind die Daten, die ich einmal kurz hier mit einstreue, ich habe letztendlich 13 Stunden, 17 Minuten und 51 Sekunden gebraucht. Das waren 103,74 Kilometer. Das war die Gesamtzeit. Ich habe die Uhr morgens gestartet und ich habe mich den ganzen Tag nicht mehr getraut, sie anzufassen, weil ich Angst hatte, dass nachher drücke ich irgendwie aus Versehen Stopp und dann ist die Aktivität beendet oder die Uhr hängt sich auf oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich wirklich dann jede Pause, alles, was ich zwischendrin gemacht habe, halt zeitlich mitgetrackt. Ich habe dann hinterher das mir nochmal genau angeguckt. Man kann ja bei Garmin dann auch sehen, was Bewegungszeit war zum Beispiel. Und tatsächlich hat die Aufzeichnung dann ergeben, dass ich reine Laufzeit 11 Stunden und 25 Minuten hatte, was eine 6,37er Pace macht. Also eine 6,5 Minuten Pace, die wir irgendwie am Anfang auch so ein bisschen eingeplant hatten. Also das war das, was wir am Anfang besprochen hatten, was ich auch mit Lotta laufen wollte. Und da war ich extrem beeindruckt. Ich habe dann noch festgestellt, die schnellste Runde war eben, der schnellste Kilometer war der erste mit einer 5,43, wo ich dachte, jetzt muss ich aber langsamer laufen. Die langsamste Kilometer waren 7,25. Und es war tatsächlich, also kann man ganz krass an der Auswertung sehen, ab Kilometer 80 bin ich eigentlich kaum mehr schneller als 7 Minuten gelaufen. Ich wurde auch schon nach den Kalorien gefragt, also die Uhr sagte 6700. Das ist tatsächlich sehr viel für mich, ist aber auch eine Handgelenksmessung und deswegen auch nur so grob irgendwie glaubwürdig. Ich nehme an, es war wesentlich mehr. Ich bin auch gerade noch dabei, das reinzufuttern. Aber ich weiß nicht, so um 7:30 abends, 7:20, war ich dann im Ziel, die Jenny, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Folge 118, wenn du dich bewegst, bewegt sich was. Das ist das Interview mit Jenny und Jenny hat mich eben dann auf der letzten Runde auch noch begleitet, was wirklich toll war, weil das war kein Problem mehr. Das war dann so leicht zu laufen, wobei mir es wirklich am Ende immer weniger schwer gefallen ist. War ich dann 7:20 abends im Ziel und happy, dass ich mein Ziel auch erreicht habe.
Ja, also ich habe das ja nur von Weitem oder auch von Weitem.
Von außen.
Von außen dann beurteilen können, aber ich war schon total erstaunt, wie leichtfüßig du da immer noch reinkamst, Runde 12, Runde 13 und dann hast du mir schon erzählt, ach ja, wenn ich die nächste Runde geschafft habe, dann habe ich schon 78 Kilometer und das ist schon mehr als 3/4. Und
ja,
also
das
dann
war...
warst du schon euphorisch, bevor du es überhaupt quasi geschafft hattest und dann wusste ich, okay, du machst das auf jeden Fall, selbst wenn du am Ende irgendwie gehen musst, das ist dann kein Problem, aber du bist halt einfach immer gelaufen, außer in der Verpflegungsstation.
Ja.
Ich war da schon super geflasht und beeindruckt und es hat mich auch mega gefreut, dass die Jenny dann zum Schluss auch gesagt hat, komm, ich laufe noch mit dir. Die hat tatsächlich, die war ja um 6 Uhr bei den Startern natürlich dabei, dann ist sie zwischendrin ein bisschen Raupe gelaufen. Dann ist
Raupe heißt, es gab ein Raupenkostüm, da konnte man zu viert mit diesem Raupenkostüm zusammenlaufen.
Ja,
das
genau.
Ist Raupe laufen.
Dann hat sie noch Leute begleitet, die 112 Kilometer angepeilt hatten. Da war eine Frau, die schon, keine Ahnung, wann die im Ziel war, 17 Uhr, 18 Uhr irgendwie so in dem Dreh, hatte die schon ihre 112 Kilometer fertig und ist dann nach Hause gegangen. Also, wo ich dachte, okay, Hammer. Und es war halt die erste von 4 Läufern, die das geschafft haben.
Ja, die einzige Frau und die erste von allen, das heißt alle 3 Männer mit den 112 Kilometern, kamen später. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, man weiß nicht, wann wer angefangen hat und wie viel Pause zwischendrin war. Aber es gab tatsächlich 4 Leute, die die volle Distanz gemacht haben.
Ja, also ich glaube, bei Race Result stand die Zeit und ich könnte jetzt nochmal auf meine Fotos gucken, wie lange sie gebraucht hat und wie lange die anderen gebraucht haben. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt nicht um Zahlen und so weiter. Ich fand es halt einfach nur extrem beeindruckend. Und das zeigt mal wieder, dass Frauen eigentlich für Ultra-Events extrem prädestiniert sind und da richtig, richtig gut sein können. Ja. Also sie hat 11 Stunden 22 gebraucht. Und der nächste 12 Stunden 33, also eine Stunde mehr. Mhm. Mehr als eine Stunde mehr.
Ja.
also ja, war schon heftig. Obwohl, nee, Moment, der vierte hat 11 Stunden 25 gebraucht. Das heißt, der ist wahrscheinlich später gestartet.
Nee, ja, das hängt mit der Start.
Das stimmt nicht. Ich habe jetzt hier nur, der hat nur 17 Runden gemacht.
Ja, aber also, es geht auch nicht darum, wie lange man dafür gebraucht hat. Es war halt beeindruckend zu sehen, dass da jemand so schnell unterwegs war und da kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir über den Spirit sprechen, drauf. Dadurch, dass man immer Runden gelaufen ist, konnte man die Leute natürlich auch beobachten. Und das hat auch dann so zu einer Stimmung geführt, die eigentlich alle irgendwie inspiriert hat.
Ja,
das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei.
Sie ist uns auf jeden Fall auch schon beim Laufen aufgefallen, also als ich noch dabei war,
als wir beide
habe ich schon gesehen, oh krass, die muss ordentlich unterwegs sein, die war auch bestens ausgerüstet mit entsprechenden Verpflegungstrinksystemen und so weiter.
Ja, ja.
Genau, aber eigentlich wollte ich ja darüber reden, dass die Jenny quasi eben solche Leute begleitet hat und dann dir auch noch angeboten hat, die letzte Runde zu machen. Ich hätte mich ja sonst auch bereit erklärt, mit dir zu humpeln. Aber
du hast dich ja auch bereit erklärt. Du hast mir mehrmals gesagt, du gehst gerne die letzte Runde mit, aber auch völlig verständlich, du wolltest sie halt nicht rennen, weil das auch nicht gut gewesen wäre. Ich wollte sie aber rennen. Ich wollte sie nicht gehen.
Ja. Ja, ist ja auch völlig legitim und so haben wir dann früher Abendbrot bekommen, weil du dann eher fertig warst. Aber ja, genau, war auf jeden Fall super, dich da in gute Hände zu übergeben.
Ja, ja, und das war dann auch toll und es war auch schön, dass dann abends nicht mehr so viel los war. Ich habe noch Laola-Welle im Ziel bekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Es waren dann auch noch einige eben da, die den ganzen Tag irgendwie uns begleitet haben und ja, das war einfach toll. Das war genau die Veranstaltung, bei der ich das machen wollte. Weil da hat für mich einfach alles gestimmt. Und es wurde mir dann auch schon irgendwie nahegelegt, dass ich ja eigentlich dann nur noch mal eine Runde laufen müsste und dann noch mal eine halbe. Und dann hätte ich die 112 ja auch voll. Aber ich wollte die 100 und ich wollte dann einfach nicht mehr. Das war für mich okay.
Ehrlich gesagt wollte ich auch nicht, dass du noch mehr warst. Also es war schon echt ganz schön kalt da draußen.
Ja, es war echt schweinekalt. Aber wir kommen auch noch auf die Hürden. Ja, wir wollten erst nochmal auf die Verpflegung zu sprechen kommen, die extrem wichtig war. Also die ist ja auch im Marathon extrem wichtig. Aber ich habe in der ersten Runde, als ich so schnell gelaufen bin, schon für mich selber festgestellt, ich muss essen. Und ich habe dann auch, ich wollte eigentlich am Anfang so ein bisschen, das ist vielleicht auch von mir, ich beurteile das negativ, von mir so eine doofe Angewohnheit, ich mache erstmal so ein paar Meter am Anfang und dann kann ich ja hinterher Pause machen. Ich habe dann aber das recht schnell revidiert und gesagt, nach jeder Runde versuche ich irgendwas zu mir zu nehmen. Ich habe dann gleich nach 6 Kilometern angefangen, warmen Tee zu trinken, was wirklich gut war. Also meine Zunge fand es nicht so toll, weil die ist immer noch ein bisschen komisch, weil er halt wirklich heiß war und ich ihn trotzdem getrunken habe. Aber das war gut. Ich habe auch immer Gurken gegessen, alle 6 Kilometer Essiggurken, Tee. Tee wurde dann auch irgendwann zur Teebrühe, also Tee gemischt mit Brühe. Die Brühe war nie ganz so warm, der Tee war aber zu warm und dann habe ich einfach beides in einen Becher getan. Mag eklig klingen, fand ich aber gut, hat geschmeckt. Ich habe dann irgendwann auch Zucker entdeckt, also Zuckerwürfel, dann habe ich immer noch einen Zuckerwürfel mit reingeworfen, Gurken gegessen, immer mal wieder irgendwie so kleine Laugenbrezeln oder Laugenstangen und das war so eine gute Grundlage.
Ja, das war quasi die feste Nahrung, aber das war ja eigentlich nicht das, womit du dich über den Lauf hin verpflegen wolltest. Also das war ganz nice to have, so.
Ich glaube aber auch wichtig, um nicht auszukühlen. Also diese warmen Getränke waren super wichtig, um nicht auszukühlen.
Ja, ja. Aber eigentlich hattest du ja auch eine Verpflegungsstrategie mit eigenem Gel und also du bist ja auch mit Laufrucksack gelaufen.
Ja.
Und hattest da einiges an Fläschchen auch vorbereitet.
Ja, ja, genau. Ich hatte Fläschchen vorbereitet und ich hatte Gels dabei. Ich hatte auch Gummibärchen dabei, die aber, also die sind an sich, mag ich das sehr gerne, aber das werde ich nie wieder tun. Die sind viel zu schwer zu kauen. Also das war für mich so das Problem, einfach zu schwer zu kauen. Dann hatte ich nicht die passenden Tüten, dann musste ich die mal irgendwie aus meiner Weste frickeln. Das war mir viel zu anstrengend und dann habe ich da auch irgendwann nichts mehr von gegessen. Ich habe dann wirklich versucht, eben auch über Cola. Ich habe dann irgendwann so, ich glaube, als du mit deinem Marathon fertig warst, habe ich extrem Bock auf Cola bekommen. Dann habe ich jede Runde auch einen Becher Cola getrunken. Manchmal war es auch nur ein, also ich habe nie einen ganzen Becher getrunken, immer nur einen halben oder so. Und ich hätte wahrscheinlich auch mehr Flüssigkeit zu mir nehmen sollen und hätte auch noch mehr Gels oder mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen sollen. Aber ich hatte dann auch mit zunehmender Zeit, so nach 10 Stunden, hat man dann vielleicht auch nicht mehr so Bock drauf. Also ich hatte jedenfalls nicht mehr so Bock drauf und habe dann auch in der letzten Runde, da habe ich Lotta dann alles abgegeben, damit ich nichts mehr irgendwie mit mir rumschleppe und dann habe ich die letzten so gemacht.
Ja, also ich finde ja, bei kürzeren Distanzen geht es immer darum, dass man irgendwie genügend Energie aufnimmt, vor allem möglichst flüssig und möglichst Kohlenhydrate, um die Leistung noch zu bringen. Aber bei längeren Distanzen, bei so Ultras, da kann man halt nicht so richtig beurteilen, wie sich der Magen dann verhält. Ne? Also gerade wenn man dann feste Sachen zu sich nimmt, wenn dann da auch Koffein dabei ist und so weiter, das kann man ja auch nicht immer vorher so gut simulieren, im Training. Klar, bei 30 Kilometern geht das vielleicht, aber man kann halt schwer sagen, was macht mein Magen bei Kilometer 80, ne?
Ja.
Und also aus meiner Sicht hast du dich, hättest du deutlich mehr noch nehmen können, aber es ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wie fühlt man sich? Kann man dieses Gel überhaupt jetzt noch runterdrücken und so? Und ich habe es dann auch gemerkt, dass es gar nicht so easy ist, wirklich sich regelmäßig zu verpflegen. Man muss sich halt einfach manchmal dazu zwingen.
Ja. Ja, man muss sich, eigentlich muss man sich, also, oder ich, es gibt ja vielleicht Leute, die das nicht müssen. Das letzte Gel, das ich genommen habe, da hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass ich gleich irgendwie, wenn ich nur 200 Meter dann laufe, also wenn ich dann loslaufe, dass ich halt kotze, weil es einfach sehr unangenehm war. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass die Energie mir gut getan hat. Also es war wirklich so, dass ich das gemerkt habe. Also es ist nicht so, ich nehme das Gel und es könnte irgendwie helfen, sondern ich habe krass gemerkt, ich glaube, es war bei Kilometer 76. Also ich bin schon alleine gelaufen und dann haben wir in der Verpflegung, da hast du auch gesagt, ich muss und dann habe ich auch und dann habe ich auch viel getrunken in der Pause und das Gel noch genommen und Zeug dazu gegessen. Und das habe ich schon krass gemerkt. Aber es ist halt immer so ein Zwiespalt, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Zu wenig ist scheiße und zu viel ist auch scheiße. Letztendlich, ja, kann ich mich nicht beschweren. Es hat funktioniert. Ich habe mein Ziel erreicht. Für nächstes Jahr kann ich das optimieren vielleicht oder halt auch nicht, je nachdem. Ja, ich will aber da nicht meckern. Ich bin zufrieden.
Ja, also es ist, wie du schon sagst, immer so eine Gratwanderung zwischen, sag ich mal, Leistungsfähigkeit erhalten und nicht zu krass ins Energiedefizit zu gelangen. Da man wird auf jeden Fall auf einer bestimmten Strecke dann nicht mehr so viel Energie aufnehmen können, wie man verbrennt. Das ist halt einfach logisch. Genau, gleichzeitig eben auch irgendwie den Magen nicht so sehr verärgern. Ja, das ist, glaube ich, auch alles ganz viel Übungssache.
Ja, was für mich eigentlich viel wichtiger war dieser Spirit auf der Strecke. Das Ganze, dass das halt auch so ein Spendentriathlon, weil es bei uns immer einer ist, weil es so ein Spendenlauf war und alle eben, oder Lotta hat mittlerweile auch schon irgendwo angemerkt, dass es nicht auf ihr Mist gewachsen ist, aber es ist eben ein Lauf, wo man miteinander läuft und nicht gegeneinander.
Ja, genau. Also es ging ja, wie wir schon auch erwähnt haben, nicht um Bestzeiten. Klar, wie gesagt, wenn man zum ersten Mal so eine Distanz macht, dann ist es automatisch eine Bestzeit, weil ja, man müsste sie dann eben nochmal verbessern. Aber man hatte auch das Gefühl, dass alle irgendwie den anderen wohlgesonnen sind. Und man hat sich angelächelt zwischendrin, man hat sich zum Teil auch angefeuert. Da war einer, der hat irgendwie alle noch angebrüllt, wie toll sie sind.
Ja, der hat,
wobei er selber auch, keine Ahnung, 10 Runden gelaufen ist oder so. Also da war einfach so eine gute Stimmung da. Und niemand hat dem anderen jetzt irgendwie was missgönnt oder war neidisch, weil er schneller war oder hat gesagt, ach, wie kann der nur hier lang walken, der sollte doch lieber joggen, was auch immer. Also es gibt ja immer unter Sportlern so den Drang, sich zu vergleichen, und das war aus meiner Sicht an der Stelle überhaupt, also komplett fehl am Platze und auch nicht da. So.
Ja, was du ansprichst, das war tatsächlich Einläufer, und wenn ihr es hört, super, dass ihr alle da wart und dass wir da irgendwie irgendwie in eine Interaktion gekommen sind, jede Runde. Aber den du ansprichst, als ich den das erste Mal gesehen habe, früh morgens, da war ich schon total motiviert und hat mich total angefeuert, wo ich erst dachte, ah, das, jetzt brauche ich das noch nicht, komm in 10 Runden wieder so. Aber er war 10 Runden später halt immer noch da. Und hat wirklich auch alles gegeben. Ich glaube, wir haben ihn, oder ich habe ihn auf jeden Fall noch getroffen, als er dann auch fertig war. Und da hat man schon gesehen, er war körperlich schon fertig. Mhm. Hat also auch alles gegeben. Und da gab es aber ganz viele Beispiele. Ich weiß noch eine, das war eine ältere Frau, die saß im Rollstuhl, die hatte aber eine Startnummer dabei und wurde geschoben. Und ich glaube, ihr Mann war das wahrscheinlich, hatte auch eine Startnummer. Also es war alles vertreten, Leute mit Hunden, die natürlich da auch toll mitlaufen konnten. Und gerade so die Gruppe derjenigen, die halt länger gelaufen sind, die haben sich irgendwann gekannt. Weil wenn du jemanden irgendwie 10 Runden lang gesehen hast auf der Strecke, dann weißt du, entweder er ist jetzt fertig und hat viel gemacht, also 60 Kilometer, und das ist ja schon viel. Also Marathon ist ja schon viel. Viele laufen ja noch nicht mehr Marathon, aber wenn halt da jemand 10 Runden gemacht hat, ne, dann weiß man, das war eine größere Sache. Und dann kommt man auch in der Verpflegung ins Gespräch. Da meint man, ah, wie viel hast du denn schon? Was hast du denn geplant? Ah, ich mache irgendwie 10. Ja, aber guck mal, 66 Kilometer sind doch irgendwie, das ist eine viel schönere Zahl. Willst nicht 11 machen? Also, und so hat man dann schon irgendwie positiv versucht, sich. Also man muss natürlich schon so ein bisschen auch sagen, ist ja auch ein bisschen Eigennutz, ne? Wenn man die Leute länger sieht, dann motiviert es einen selber auch. Also wenn man dann jemanden ach, okay, ich laufe noch eine, dann denkst du, ja, guck mal, der läuft jetzt auch noch eine, laufe ich auch noch eine. So, das ist natürlich schon, das befeuert das Ganze im Allgemeinen halt. Und das fand ich halt irgendwie super toll.
Ja, definitiv. Und das dazu kam ja, dass man dann im Stadion immer auch noch eine Runde gelaufen ist und dann wurde angekündigt, ah, komm, Lotta und Schorsch wieder, die sind ja jetzt ja, auf Runde. Und dann haben sie immer nachgefragt, wie weit wir jetzt schon sind. Und genau, du warst immer 3 Runden weiter als ich.
Ja.
Aber es war irgendwie toll. Also die Sarah, die dort auch mit moderiert hat, die hat uns ja eigentlich auch dazu gebracht, dass wir überhaupt erst gekommen sind.
Ja, die hat uns überhaupt erst auf diese Fontanherzen aufmerksam gemacht.
Genau, so. Also wir kennen sie aus Stuttgart hier, aus der Lauf-Community. Und das war auch mega cool, sie dann einfach immer wieder zu sehen. Und ich meine, die Moderatoren, also sie und noch jemand anderes, waren ja auch den ganzen Tag von 6 bis 21 Uhr auf den Beinen und haben ja auch die ganze Kälte und das alles ertragen und waren trotzdem immer gut gelaunt und haben Leute angefeuert. Und also so war es einfach ein tolles Miteinander und eigentlich nur positiv. Und wie du schon sagst, manche haben dann halt doch eine Runde mehr gemacht, als sie sich vorgenommen hatten. Wir haben auch die Supporterkeule getroffen. Der war gleich am Morgen auch ganz motiviert dabei und meinte, ah, ich mach 18 Kilometer. Ich glaube, am Ende hat er doch 24 gemacht.
Ja, hat er auch. Er kam dann noch eine Runde vorbei.
Genau, also so war das ein fröhliches Kommen und Gehen. Manche sind auch erst später noch eingestiegen, was natürlich auch dann für die Motivation vielleicht ganz gut war, gerade für diejenigen, die schon sehr, sehr lange dabei waren. Mein Vorschlag ist ja, nächstes Mal organisiert man das so in Startblöcken, dass meinetwegen alle 6 Kilometer oder alle 40 Minuten oder was auch immer ein neuer großer Startblock losgeht, damit es wirklich den ganzen Tag über Gewusel gibt. Ich glaube, die ganzen Fulda Also die Menschen, die dort wohnen, genau, die Locals, haben sich auch gewundert, wer da jetzt ihren Park bevölkert und was da für verrückte Leute rumlaufen. Genau, so schlägt das halt auch Wellen, ne?
Wenn
extrem viele dabei sind.
Ich habe in der letzten Runde ja noch so ein bisschen Insights bekommen. Das Presseinteresse war dieses Jahr auch größer. Ich denke mal, nach dem Tag gestern, nach dem Samstag, wissen mehr Leute, was da los war. Und das ist ja auch toll so, weil gerade für Leute, die aus Fulda kommen, ich bin mit einem ein Stück gelaufen, der war halt mit seinem Hund unterwegs. Und dann kannst du dich da anmelden, dann gehst du morgens mit deinem Hund Gassi, joggst da zwei Runden, dann gehst nach Hause, machst deine Arbeit, dann kommst du mittags, wenn der Hund wieder raus muss, wieder, läufst wieder zwei Runden mit dem Hund und kommst abends dann nochmal und machst noch zwei Runden. Und da hast du sechs Runden gemacht, hast damit vielleicht Spenden gesammelt, hast den Hund beschäftigt und warst Teil der ganzen Sache. Und das ist für Leute, die da wohnen, ist das halt mega gut.
Ja, voll. Eigentlich bräuchten wir sowas hier auch, ne?
Ja, eigentlich bräuchte man hier auch so einen. Das wäre natürlich auch super, wenn es Ableger geben würde und da mehr Leute teilnehmen könnten, was natürlich bedeutet, dass es mehr Spenden gäbe. Aber das fand ich, das war total, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der hieß, glaube ich, Pierre. Der wollte 13 Runden. Ich hätte ihn gerne auch auf die 17 gebracht. Der ist nur 13 gelaufen. Die letzten drei Runden haben wir uns eigentlich immer am selben Punkt getroffen. Obwohl ich echt nicht drauf geguckt habe, wie lange ich in der Verpflegung rumstehe. Aber das war halt schon super. Dann denkst du, ah ja, wenn ich jetzt hier vorlaufe, noch einen Kilometer, dann trifft man sich vielleicht wieder. Und da kommen wir gleich bei der mentalen Einstellung drauf. Man braucht einfach, oder ich habe alles gebraucht, um mich auf diese 100 Kilometer zu bringen. Weil, naja, so 13 Stunden sind halt schon lange. Und Lotta war ja nicht da, dass ich sie voll quatschen konnte.
Ja, absolut. Also man muss sich das schon echt zurechtlegen. Und da fand ich diese 6-Kilometer-Runde eigentlich ideal. Mhm. Es war immer so ein kleines Zwischenhighlight, wo man wusste, jetzt gibt es wieder was zu essen, was zu trinken oder Gels halt in dem Fall.
Ja.
Und auch wieder nette Leute. Und das war immer wieder so ein kleiner Push. Und auch zwischendrin haben wir natürlich die Strecke irgendwie eingeteilt in jetzt geht's zu den Schwänen und dann eine Runde um diesen See. Und,
der nackte Mann im Rettungsring.
Ja, genau, da war so eine komische Skulptur oder weiß nicht, ob das Kunst sein sollte in diesem See,
wo wir
uns erst Tag, Sorgen gemacht haben, dass da jemand ertrunken ist.
Nicht nur wir.
Genau.
Ja.
Und dann gab es einen Part, wo man wirklich sehr, sehr viele gesehen hat, die einem quasi entgegenkamen, weil es eben so eine Strecke in zwei Richtungen gab. Da konnte man dann immer beobachten, wie viele noch dabei sind.
Die Läuferautobahn quasi.
Genau, und dann der dritte Kilometer der Runde, der war immer an einer Brücke vorbei. Das war für mich dann immer so ein Zwischenhighlight und dann gab es nochmal so einen kleinen Part mit etwas steinigerem Untergrund, wo man sich dann gedacht hat, wenn wir jetzt das Tal des Todes überstanden haben, dann ist ja die Runde auch schon fast vorbei. Also so kleine Häppchen, so wie auch Jonas Deichmann immer sagt, ne, dieser Schokoriegel-Effekt. Denk immer nur bis zum nächsten Zwischenziel und nicht, oh, ich muss heute 100 Kilometer laufen oder ich muss heute einen Marathon laufen oder ich will heute dies und das. Nein, denk halt wirklich nur, ein Schritt vor den anderen ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber in Etappen auf jeden Fall.
Ja, und nach dem Tal des Todes kam immer dann die Galerie. Das war quasi eine Unterführung, wo viel Graffiti waren. Ich habe irgendwie bei der dritten oder vierten Runde mit Lotta, also ich war schon öfter da, bis ich dann festgestellt habe, dass da auch ein SpongeBob war. Es gab auch einen Helena-Roboter. Also einfach, ich glaube, die Frau oder wer auch immer das gesprüht hat, hat mit Helena unterschrieben. Und das waren halt dann wirklich immer so Dinger, die man halt dann so benannt hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch jeden Blödsinn gebraucht. Wenn mir nach Singen zumute war, habe ich gesungen. Und wenn ich irgendwas zu erzählen hatte, habe ich es versucht zu erzählen. Ich habe versucht, jeden zu grüßen. Gerade wenn ich die Leute mehrmals gesehen habe, dann nickt man mal mit dem Kopf oder sagt Hallo oder feuert die Leute an. Ich habe wirklich alles genommen. Jeden mentalen Trick, den ich irgendwo mal gehört habe, der sich für mich bewährt hat, habe ich genutzt. Aber Lotta hat schon vollkommen recht, mit diesen 6 Kilometern, das ist eine tolle Sache, weil die waren so kurzweilig, weil die Strecke so abwechslungsreich war. Und ich habe nicht einmal an diesem Tag das Gefühl gehabt, boah Gott, ich will nicht mehr auf diese Strecke, weil ich laufe ja immer dasselbe. Mhm. Nie, das war kein Problem, weil es gab immer was Neues. Es waren immer andere Leute da, sind da gelaufen. Es gab auch so Helfergruppen, die halt auch den Verkehr so ein bisschen geregelt haben. Das waren dann oft andere oder die haben eben auch gewechselt. Andere haben das vielleicht nicht mitbekommen, aber wenn man halt von morgens bis abends da läuft, dann kriegt man jede Schicht irgendwie mit. Dann habe ich irgendwann immer versucht, dann meinte ich, du bist doch neu hier. Ja, ich bin die neue Schicht. So. Und dann irgendwie ist man dann immer ins Gespräch gekommen. Und das waren so die Dinge, die mich einfach auch bei der Stange gehalten haben.
Mhm. Ja, und dann hangelt man sich quasi von einem zum nächsten mentalen Strohhalm, mehr oder weniger. Ja. Und am Ende hält dieses Konstrukt ja doch irgendwie auf.
Ja, ich finde, es hat extrem gut gehalten. Also ich bin hier ganz offen und sage, das lief viel besser, als ich das erwartet habe. Ich hatte eigentlich keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich will nicht mehr. Hatte ich null, gar nicht ein einziges Mal. Es ist natürlich so, wenn man dann in der Verpflegung steht und man muss wieder loslaufen, in diese Bewegung wieder reinzukommen, das tut weh. Und es tut sowieso weh. Das war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will nicht, sondern ich wusste, wenn ich loslaufe, dann ist 200 Meter scheiße und dann wird es wieder gut. Und das ist auch, glaube ich, das größte Learning aus den letzten Jahren und das kann ich euch hier nur so weitergeben. Wenn man sowas macht, eine Langdistanz, vielleicht auch eine Mitteldistanz, ein Marathon, ein Ultramarathon, es tut weh. Der Schmerz kommt, einfach den Schmerz in den Arm nehmen, so esoterisch, wie sich das anhört, ihn akzeptieren und mit ihm leben, weil er geht nicht weg. Und es kostet viel zu viel Energie, dagegen zu kämpfen. Also man kann sich auch drauf freuen, Hauptsache man akzeptiert es. Dann war es wirklich so, dass ich, als Lotta fertig war mit Kilometer 60, da war mein Ding im Kopf, da gibt es Mittagessen. So, das war gut. Dann war die nächste Runde, dachte ich, ich laufe sie jetzt einfach mal gucken, wie es alleine ist. Und dann war ich schon bei Kilometer 66. Und dann habe ich mir immer wieder solche Häppchen gemacht. Lotta hat es vorhin schon erwähnt. Nach Kilometer 66 bin ich dann bei 72. Dann habe ich wieder eine größere Pause gemacht, habe gesagt, oh, dann esse ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann war, wenn ich jetzt noch eine Runde laufe, dann habe ich schon 3/4 der Strecke erledigt. 3/4, das ist so krass viel. Und dann hatte ich das und dann wusste ich, wenn ich jetzt noch eine Runde laufe, dann habe ich den zweiten Marathon gemacht. Dann bin ich zweimal Marathon an einem Tag gelaufen. Also war da auch wieder kein Thema, dass ich das laufe. So. Und dann hatte ich 84 Kilometer, dachte ich, wow, wenn ich jetzt nochmal 6 Kilometer laufe, dann habe ich 90 Kilometer. Und 90 Kilometer ist eine krasse Zahl. So, ich meine, es sind auch noch 6 Kilometer mehr, aber das ist einem in dem Moment ja auch egal. Man ist da ja auch so erschöpft, dass man ganz anders emotional ist. Aber ich dachte, dann habe ich 90 Kilometer. Und dann bin ich nochmal 6 Kilometer gelaufen und dann saß ich da und dachte, okay, jetzt habe ich 96. Das ist fast wie 69, aber viel später. Und dann habe ich, es ja fast schon. Ja, und danach war es kein Thema mehr. Ich meine, wenn man 96 Kilometer hat, völlig egal. Und das war auch, ich hatte schon, glaube ich, in Runde 14 wusste ich, ich mache das hier zu Ende. Egal wie, wenn ich gleich nicht mehr joggen kann, dann gehe ich, aber ich mache das hier zu Ende. Und das fand ich krass, also wirklich zu spüren, wie das eine Gewissheit wurde, wie das klar war. Und da gab es auch kein Rütteln mehr. Ich habe ja auch schon so viel gemacht an dem Tag, dass das einfach dann, dass ich das schaffe.
Mhm. Ja, ich muss da an der Stelle tatsächlich auch betonen, wie krass ich das fand, wie gut du drauf warst, sowohl was deinen Laufstil jetzt anging, als auch mental. Da habe ich dich schon ganz anders erlebt in Triathlons, wo du dann zwischendrin auch mal gegangen bist beim Marathon und dann eigentlich nur noch auf die ganze Welt geschimpft hast, so ein bisschen.
Ja.
Und das war dieses Mal so komplett anders, also ein ganz anderes Mindset und ja, ich fand es extrem bewundernswert und hat mich auch natürlich super gefreut für dich, dass es für dich so viel leichter war oder dass du das zumindest irgendwie hast handeln können.
Ja.
Und so hast du es ja auch geschafft und dieses Ziel erreicht. Und also ich kann, glaube ich, gar nicht betonen, wie bewundernswert ich das finde und wie stolz ich da drauf bin und wie stolz du da auch drauf sein kannst, was du da erreicht hast, weil das sagt sich immer so leicht, ich bin so und so viel gelaufen, aber was das bedeutet dann in dem Moment und was für kleine Gefechte man da in seinem Kopf manchmal auch mit sich selber ausfechten muss, das kann, glaube ich, keiner so richtig erfassen, der das noch nie gemacht hat.
Ja, aber interessanterweise war das tatsächlich nicht so. Also wirklich, ich hatte, du hast ja gerade angesprochen, das ist tatsächlich bei den Langdistanzen, muss ich glaube ich auch sagen, der Unterschied war, bei der Langdistanz möchte ich immer natürlich so schnell wie möglich sein. Und dann ist man auch angestrengter. Und ich glaube, dann ist es auch schwerer. Aber ich hab da auch recht früh, also als ich dann alleine unterwegs war, für mich beschlossen, es geht mir nicht darum, hier schnell zu sein. Wobei ich ja hinterher überrascht war, wie schnell ich wirklich unterwegs war. Mhm. Also, es war kein Ziel von mir. Es spielte keine Rolle mehr. Ich habe einfach das beiseite geschoben. Ich habe gesagt, es ist mir egal, wie lange ich hier brauche. Es können mich jetzt auch alle überholen. Das ist nicht mein Problem. Das interessiert mich nicht. Ich laufe das. Ich laufe 6 Kilometer, verpflege mich, laufe 6 Kilometer. Und es ist wichtig, dass ich vorankomme. So. Und ich glaube, das hat den Unterschied gemacht. Und dann habe ich natürlich auch bewusst darauf geachtet, positive Erfahrungen mitzunehmen oder Eindrücke zu sammeln. Und das hat das Übrige getan. So. Und ich bin auch ganz ehrlich sehr überrascht, dass es an so einem Tag wie an dem Samstag eben funktioniert hat, weil ich habe echt gedacht, ich kriege so ein Problem mit der Kälte. Ich mag ja Kälte überhaupt nicht. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, 8 Packen so Taschenwärmer gekauft, so Einwegtaschenwärmer, weil ich dachte, boah, ich brauche das, weil ich friere sonst nur. Und ich habe in der Verpflegung, wenn man nicht da zu lange gestanden bin, dann habe ich auch gefroren. Aber ansonsten, ich habe diese Dinger nicht gebraucht. Ich habe die, ich habe immer ein paar dabei gehabt. Ich habe sie nicht benutzt, weil mir nicht so kalt war. Obwohl es kalt war, also es war nie wärmer als 4 Grad. Und ich hatte auch die ganze Zeit, ich hatte 13 Stunden lang Kopfhörer um den Hals, die ich aber nicht benutzt habe. Mhm. Ich habe gedacht, ich nehme die Musik, das kann ich eine Stunde hören und dann habe ich hier noch irgendwie ein Hörbuch oder Podcast oder so. Dann, das geht auch 2,5 Stunden und dann habe ich ja irgendwie 3,5 voll und das schaffe die Zeit, die Lotta dann nicht mehr dabei ist, höre ich einfach. Ich wollte das aber dann gar nicht. Ich wollte nicht was auf den Ohren haben und quasi abgeschottet sein von der Umgebung. Ich hatte Angst, dass wenn ich dann mich so abschotte und ich so in mir alleine bin, dass das viel schlimmer für mich ist. Ich brauche diese Außenwelt. Ich muss interagieren, ich muss sprechen und alles. Und davon war ich sehr überrascht, dass ich diese Ablenkung habe ich null gebraucht. B, die Kälte hat mir nichts ausgemacht und C, wurde ich eigentlich immer sicherer, als dass ich irgendwie Angst gehabt hätte, ich kann es nicht schaffen.
Hm. Also wie gesagt, ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit manchen deiner Longruns, wo du morgens überlegst, ach Mann, welche Strecke soll ich denn laufen? Die sind alle gleich. Das ist so langweilig und es ist so kalt draußen. Ja. Und also wenn ich mir das so vor Augen mal führe, wie es manchmal im Training ist und dann sehe, wie es dort gelaufen ist, echt Hammer.
Ja.
Gab es dann irgendwas, wo du dich zum Schluss drauf gefreut hast, jetzt so essenstechnisch oder auch, dass du dir gesagt hast, okay, jetzt keinen Meter mehr weiter oder irgendwie so, dass es irgendwie eine Zielvorstellung für dich gab, woraufhin du da läufst?
Nur auf die Distanz. Also ich hatte mir im Vorfeld schon auch zurechtgelegt, Essen wäre so eine Sache. Dann zwischendrin gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so gut vorbereitet darauf waren. Wir hätten die Pizza auch vorher kaufen können. Ob die Pizza jetzt die beste Wahl war, weiß ich auch nicht. Gab es tatsächlich nicht. Es war nicht so, dass ich mir gesagt habe, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann gibt es eine heiße Dusche. Oder wenn ich das jetzt geschafft habe, dann gibt es das. Habe ich nicht gebraucht. Habe ich echt nicht gebraucht. Ich wollte die Distanz vollkriegen und dann die letzte Runde mit Jenny, da sagte ich zu Jenny, du pass auf, wir müssen ein bisschen langsamer laufen. Lotta weiß nicht, dass wir jetzt so schnell unterwegs sind und wir brauchen ja Videomaterial fürs Video. Ne? So, das heißt, wenn Lotta nicht da ist, dann haben wir echt ein Problem. Und das zeigt ja schon, da war noch Energie da. Ich denke auch, ich hätte mehr laufen können, aber es war für mich wirklich so, ich wollte 100 Kilometer, weil ich das schon lange im Kopf habe, das habe ich ja auch angesprochen, das war so das, ich habe halt davon geträumt, das mal zu joggen, nicht wandern zu müssen, sondern zu joggen und zu gucken, wie schnell ich bin, das ist die eine Sache und die andere Sache war dann auch, ich habe keinen Grund gesehen und ich hätte vielleicht dann auch gleich beim Weiterlaufen gemerkt, dass ich die Energie dazu nicht habe, ich habe keinen Grund gesehen, jetzt noch mehr zu laufen. So, wenn ich irgendwann mal sage, okay, ich will 150 Kilometer laufen oder 100 Meilen oder was auch immer, dann ist das eine andere Sache. Aber da war es wirklich für mich. Ich will da ins Ziel kommen. Ich war super happy im Ziel und hier auch an der Stelle. Vielen Dank wirklich an alle, die da abends noch da waren. Es war der, also ich nehme Rot so ein bisschen raus. Das ist aber eine andere Art von Zieleinlauf. Aber es war sicher mit einer der besten Finishlines, die ich je hatte, da ins Ziel zu kommen, weil ich von 100% der Leute im Ziel eine Laola-Welle bekommen habe, was wahrscheinlich sonst auch nie irgendwo passiert. Der Dank auch an alle, die da mitgelaufen sind, an alle, die da irgendwie ein nettes Wort übrig hatten für mich oder die sich auch über nette Worte von mir gefreut haben, die Helfer, alle, das war einfach, das war mir genug. Also dieser, da hat einfach irgendwie, glaube ich, alles gestimmt. Und ich habe, ich muss schon sagen, als ich dann hinterher auf dem Tisch saß, in der Umkleidekabine, wo es warm war, da war es schon schön. aber das habe ich mir vorher nicht ausgemalt. Also das war nicht die geplante Belohnung.
Ja, ja. Genau, also es gab keine große Party. Wobei am nächsten Tag sind wir immerhin noch in ein Fastfood-Restaurant gegangen, wo ich noch nie war.
Ja, in das Fastfood, also ich sage es ganz offen, wir waren beim Burger King, weil ich wollt einfach einen Burger haben und da war ich schon seit 100 Jahren nicht mehr und da gehe ich jetzt auch so schnell nicht wieder hin. Aber das war schon auch nett.
Ja, genau, also das war dann quasi das Post-Race-Cheat-Meal oder wie auch immer man das heutzutage nennt.
Ja.
Aber ja, ansonsten bist du irgendwie immer noch derselbe Mensch und, oder?
Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe das beim Marathon in Ulm schon gemerkt. Da habe ich, also muss ich auch dazu sagen, der Marathon in Ulm hat sich für mich viel schlimmer angefühlt. Wer kann der glauben oder bleiben lassen? Aber da bin ich halt gefühlt 10 Kilometer mit Krämpfen gelaufen und das hat viel mehr wehgetan als alles, was ich bei den 100 Kilometern hatte. Man lernt schon viel. Wenn man so läuft. Man lernt viel über sich und man lernt viel über vielleicht auch andere Leute. Man kann sich viel Gedanken machen. Und ich glaube, also wenn man nicht ganz blind ist für sowas und wenn man so ein bisschen selbstreflektiert ist, dann ist man nach einem 100-Kilometer-Lauf immer jemand anders, als man vorher war. Weil man halt so eine Grenze überschreitet. Mhm. Weil man halt irgendwo hinläuft, sich körperlich irgendwo hinbewegt. Ich muss in meinem Leben nie wieder Angst davor haben, Marathon zu laufen oder 50 Kilometer zu laufen oder 60 Kilometer zu laufen. Es kann sein, dass es viel Höhenmeter gibt und vielleicht muss ich gehen, aber ich bin mir sicher, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, dann kann ich das körperlich schaffen. Und das ist halt schon eine Gewissheit, die hatte ich halt vorher nicht.
Ja, das stimmt. Das kann einem auch niemand wegnehmen, ne? Wenn man sowas mal erreicht hat. Das gibt einem auf jeden Fall Selbstbewusstsein und heutzutage nennt sich das ja auch Selbstwirksamkeit und Resilienz.
Boah, ich bin selbstwirksam für 3.
Ja, genau. Also, dass man merkt, man kann Dinge schaffen, die man sich vornimmt. Und das ist schon richtig, richtig cool.
Ja.
Und das müssen ja nicht immer 100 Kilometer sein. Das können ja auch andere Dinge sein im Alltag, vor denen man Angst hat oder die einen irgendwie... Ja, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
Ja, vor denen man auch Respekt hat. Das muss ja gar keine Angst haben.
Ja, genau.
Sondern vielleicht einfach, und das hatte ich auch, sage ich hier auch ganz offen, ich habe natürlich schon irgendwie gesagt, ja, ich will da 100 Kilometer machen. Muss man ja auch dazu sagen, wenn man das nicht ankündigt, ne, dann kriegt es auch niemand mit und dann interessiert es ja auch niemand. Aber ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich das wirklich schaffe. Mhm. Ich komme ja auch, und das will ich hier vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, ich komme ja auch von einem Punkt, an dem ich völlig unsportlich war. Ich habe in der Schule nicht einmal die 1000 Meter im Sportunterricht so schnell laufen können, dass ich irgendwie eine gute Note bekommen hätte. So, da komme ich her. Ich war nie fit, es hat mich nie interessiert als Kind oder Jugendlicher. Ich habe mir das alles erarbeitet und ich habe auch angefangen mit Gehen und Laufen und Gehen und Laufen im Wechsel. War froh, dass ich 5 Kilometer am Stück joggen konnte. Und das war ein großer Erfolg für mich. Und jeder Erfolg auf dem Weg zu diesem 100-Kilometer-Lauf und zu diesen ganzen Langdistanzen, jeder weitere Schritt war auch einer, der mir irgendwie Sicherheit gegeben hat, der mir Selbstvertrauen gegeben hat und der quasi das Tor aufgemacht hat für die nächste Geschichte, für das nächste Ziel, für die nächste Herausforderung. Und man wächst einfach daran. Das passiert vielleicht bei manchen von heute auf morgen. Bei mir war das nicht so. Bei mir hat es immer seine Zeit gedauert, aber ich bin extrem froh, dass das so ist. Und ich bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Ich möchte aber einfach damit auch sagen, dass das, wenn ich es kann, kann es jeder. Wirklich, wenn ich es kann, kann es jeder. Die Frage ist nur, ob man die Arbeit machen möchte dafür. Man muss natürlich dafür trainieren. Aber wenn ich es kann, kann es wirklich jeder.
Ja, also krasse Worte und auch ein krasses Beispiel, wie du da eben im Laufe der Jahre die Grenzen verschoben hast. Und ich erlebe es ja auch irgendwie am eigenen Leib, dass bestimmte Dinge plötzlich sehr viel leichter scheinen, die man sich früher überhaupt nicht hat vorstellen können. Mhm. Und dass man dann schon wieder die nächsten Spinnereien im Kopf hat, was man denn jetzt als nächstes angehen könnte. Also ja, es entwickelt einen positiven Sog und zeigt, dass wir uns einfach immer, immer weiterentwickeln können. Und der erste Schritt ist natürlich super wichtig, aber jeder weitere Schritt bringt uns in die richtige Richtung und ja, macht uns mental und körperlich immer stärker.
Ja, und wenn wir Glück haben, und da möchte ich den Kreis schließen, wenn wir Glück haben, war das ja jetzt auch ein Lauf, wo wir alle zusammen, alle Helfer, alle Teilnehmer, alle Teilnehmerinnen, alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, einen Riesenhaufen Geld geschaffen haben, einen Riesenhaufen Geld sammeln konnten für einen extrem guten Zweck. Und das, finde ich, ist ja auch eine tolle Sache. Man hört heutzutage immer, wie schlecht doch alles ist und wo negativ und das ist wieder scheiße. Aber was kann es denn Besseres geben? Man trifft sich mit wildfremden Menschen, man macht Sport, man wächst zusammen. Morgens sieht man sich zum ersten Mal und nickt sich so eher reserviert zu und abends fühlt man sich, als würde man sich schon seit Jahren kennen und feiert sich, weil man echt Tolles geschafft hat. Das ist doch nur positiv und das ist einfach, glaube ich, der größte Sieg an diesem Tag.
Ja.
Und ich kann jedem nur empfehlen, es muss nicht der Heartbeat Ultra sein, es gibt ja auch andere so Charity-Veranstaltungen. Macht da mit. Egal wie gut oder in Anführungsstrichen schlecht ihr seid, egal wo eure Leistung liegt, macht mit, lasst euch inspirieren. Geht eine Runde, joggt zwei, was auch immer ihr könnt. Es ist einfach ein tolles Gefühl und man tut selber was Gutes, aber man bekommt immer was zurück.
Ja, also doppelt und dreifach kann man nur gewinnen,
ja,
bei solchen Veranstaltungen.
Ja, genau. Wir überlegen uns jetzt so lahm, fußlahm, wie wir gerade sind, was die nächsten Veranstaltungen sind, wo Lotta ihre Marathon-Bestzeit verbessern kann. Und melden uns mit der nächsten Podcast-Folge wieder. Ja, so machen wir das, oder?
Ich gehe davon aus, ja.
Super, wunderbar. Lotta, hat mich gefreut, dass du die Zeit hattest und hier mit dabei warst. Es war ein schönes Gespräch.
Dito.
Das YouTube-Video kommt demnächst, also von daher auch bei YouTube mal vorbeischauen. Und die Spendendaten, die gibt es natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. Denn der Deal ist ja, die einen laufen und die anderen spenden. Wir haben jetzt gemeinsam über 140 Kilometer vorgelegt. Wer sich berufen fühlt, besonders die Fontanherzen, aber auch wir freuen uns sehr. Wenn ihr spenden wollt, das ist ein guter Ort. Das ist wirklich eine Spenden- oder es ist eine gemeinnützige Organisation, das ist ein Verein. Da geht das Geld nicht dafür raus, dass man irgendwie Spenden sammelt oder dass man irgendwelche Broschüren druckt. Sind wenige Leute, die von morgens bis abends für die Sache arbeiten und die machen das alle ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu kriegen. Und da ist eine Spende wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
Definitiv, genau. Manche Leute haben ja auch zu Weihnachten ein bisschen Geld übrig.
Ja.
Und manchmal kriegt man ja auch noch einen Bonus von der Firma oder so. Für solche Zwecke ist das definitiv ganz richtig angebracht.
Es ist auf jeden Fall besser, als am Black Friday irgendwelches Zeug zu kaufen, das scheinbar nur billig ist, das man aber gar nicht braucht. So, so viel zu Gesellschaftskritik. Wir machen jetzt Feierabend.
Ein bisschen Antikonsumstimmung.
Antikonsumstimmung, genau. Nee, aber das war mir jetzt nochmal ein Anliegen. Und dann sind wir durch. Wir hoffen, euch hat es gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao. We'll be right back.